freue mich auch heute seit langer Zeit mal wieder bei euch zu sein. Ich würde zu Beginn noch einmal Gott um Hilfe bitten und lade euch ein, euch zu neigen dazu. Vater im Himmel, wir kommen vor dein Angesicht und wir bekennen, dass du groß bist, dass du herrlich bist, dass wir uns von deinem Licht durchleuchten lassen wollen, wie wir es gesungen haben, und dass wir dich brauchen. Wir bitten dich darum, gib uns das, was wir brauchen, dein Wort. Und gib uns ein erstauntes, ein begeistertes Herz für dich, ein Herz, das ruht in deiner Größe, ein Herz, das dich sucht. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Dem einen oder anderen von euch wird eventuell die Fantasy-Saga Black Panther was sagen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Auf jeden Fall geht es in diesem Film darum, dass es einen König gibt. Ein König namens T'Challa, der so ins Rampenlicht gestellt wird und der die ganze Faszination auf sich zieht. Er ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Films eigentlich und er ist der Garant für ein gutes Leben. Er ist derjenige, auf den das Volk hofft, auf den die Menschen vertrauen. Er ist derjenige, der außenpolitisch, innenpolitisch für Stabilität sorgt. Er ist einfach derjenige, der den Menschen dieses Gefühl von Sicherheit ganz, ganz tief eingeprägt hat. Und man schaut diesen Film und plötzlich kommt es zu dieser Wendung, dass er ganz jung krank wird und daran stirbt. Weg ist der Garant für ein gutes Leben. Weg ist diese Hoffnung auf diesen Wohlstand, auf die Sicherheit, auf all das, worauf man vertraut hat. Und wir Menschen, wir kennen das doch am Ende des Tages alle persönlich, dass es da Dinge gibt oder dass es da Menschen gibt, die in gewisser Art und Weise für diesen Garant des guten Lebens in unserem Leben stehen. Wo wir darauf vertrauen, dass wenn wir das haben, wenn wir das besitzen, wir Sicherheit und Hoffnung haben können auf das, was immer kommt. Aber gleichzeitig denke ich, dass wir alle das auch immer wieder erlebt haben, dass das wie Seifenblasen in unseren Händen zerplatzt. Das, worauf ich gestern noch vertraut habe, das, wo gestern noch Sicherheit und Stabilität irgendwie von sich zu versprechen war, es ist auf einmal nicht mehr da. Und was ist dann? Was ist dann, wenn unser Leben aus den Fugen gerät, wenn auf einmal Krisen und Widerstand sich regt? Wo können wir einen Garant für ein gutes Leben finden? Was bleibt, wenn wir durch solche Zeiten gehen? Und der Bibeltext, den wir uns heute anschauen, er spricht genau in so eine Wirklichkeit hinein. Und beantwortet diese Frage, wo ist tatsächlich Hoffnung zu finden? Wo ist tatsächlich Stabilität und Sicherheit garantiert? Wer ist derjenige, der hält, wenn alles wankt? Und ich lade euch ein, auf Gottes Wort zu hören. Jesaja Kapitel 6. Jesaja Kapitel 6. Das ganze Kapitel. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Und jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Angesicht und mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Und einer der Seraphim flog zu mir. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Schuld gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, gehe hin und sprich zu diesem Volk, hörend hört und versteht nicht. Und sehend seht und erkennt nicht, mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit den Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht versteht und es nicht umkehrt und geheilt wird. Und ich sprach, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist und der Herr die Menschen weit entfernt hat und die Verlassenheit inmitten des Landes Großes. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wiederum vertilgt werden, wie die Terebinte und wie die Eiche von denen, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Das ist Gottes lebendiges Wort. Gott im Angesicht von Krisen und Widerstand. Anhand von drei Punkten wollen wir uns anschauen, wie Gott dort auftritt, wie er in diese Wirklichkeit hineinspricht. Zuallererst begegnet uns diese Wahrheit, Gott begegnet uns inmitten dieser Situation. Jesaja, er beginnt seine Vision mit diesen Worten im Todesjahr des Königs Usia. Also mit einer zeitlichen Einordnung. Und für den einen oder anderen von uns sind solche zeitlichen dann Einordnungen, gerade im Alten Testament, irgendwie so, okay, wofür? Also, ne, was bringt mir das jetzt? Aber für den Juden damals war das maßgeblich. Es war entscheidend, das zu verstehen, was das bedeutet. Es heißt nämlich im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich, Punkt, Punkt, Punkt. Und der König Josia, er war wie in diesem Film Black Panther, der Hoffnungsträger, der Garant für das Volk Israel. In 2. Chronik 26 lesen wir davon, dass Josia 52 Jahre König dieses Volkes war. Er war derjenige, der ein riesiges Heer auf die Beine gestellt hat, der Festungen gebaut hat, der die Feinde verdrängt hat aus dem Land, der die Grenzen gesichert hat. Er war derjenige, der die Wirtschaft angekurbelt hat. Also, wenn es jemanden gab, der das Volk motiviert hat, der dem Volk ein großer Segen war, dann war das dieser König Usia. Wir kennen das vielleicht von Angela Merkel, 12 Jahre Regierung, wie ihre Regierung jetzt war, sei dahingestellt. Aber wir hatten eine Person in unserem Land, die richtig Einfluss hatte, die richtig geprägt hat. Und wenn diese Person dann geht, dann hinterlässt das immer Spuren. Und bei Josia, 52 Jahre, war das ein krasses Ereignis für das Volk, weil dieser König, wie gesagt, gegen alle Feinde nach außen hin so souverän aufgetreten ist und dem Land halt Stabilität und Sicherheit gegeben hat. Aber es gab einen Feind, mit dem er nicht fertig wurde. Da draußen, da hat er alles unter Kontrolle gehabt, aber es gab einen Feind in seinem Innern, sein eigenes Herz. Und es heißt in 2. Chronik 26, 16, als er stark geworden war, erhob sich sein Herz, bis er zu Fall kam und er handelte treulos gegen den Herrn. Da draußen hatte er alles unter Kontrolle, aber Josia, er wurde stolz in seinem Innern, er dachte, ich bin der König, ich bin derjenige, der hier die ganze Weltgeschichte rockt. Und Gott schlägt ihn auf der Stelle mit Aussatz und er stirbt. Nach einer kurzen Zeit im Exil. Der Hoffnungsträger ist weg. Und am Horizont, ihr Lieben, macht sich die assyrische Front bereit, ins Land einzufallen. Es ist so wie jetzt Russland ist reingecrashed und man konnte es vielleicht schon absehen und es macht einem Angst. Aber hier ist es jetzt genauso. Der König ist weg und dann kommt diese unaufhaltsame Streitmacht. Was meint ihr, was das mit den Menschen gemacht hat zu der damaligen Zeit? Unsicherheit, Angst, Hoffnungslosigkeit. Und in diese Situation hinein bringt Jesaja diese Aussage im Todesjahr des Königs Usia, wo alles hoffnungslos zu sein scheint, da sah ich den Herrn sitzen. Adonai, den Gebieter, den Souveränen, den Herrscher, den sah ich sitzen. Und er beschreibt jetzt diesen einen König mit drei Herrschaftsbegriffen oder Beschreibungen. Und vielleicht kennt ihr das, dass so aus dem Französischen, aus der französischen Geschichte diese Aussage getätigt wurde, der König ist tot, es lebe der König. Das war eine Aussage, um die Kontinuität des Königtums und der Herrschaft des Thrones einfach zu sichern. Er stirbt und wir packen direkt einen neuen drauf. Jesaja sagt, nee, das ist hier nie der Fall gewesen. Einer war die ganze Zeit auf dem Thron. Und Josia, das war nur ein Vizeregent. Adonai, er sitzt auf diesem Thron und wie gesagt, er hat sich nie von seinem Thron wegbegeben. Er hat nie irgendwie die Zügel aus der Hand gelassen. Drei Beschreibungen, wie er jetzt dargestellt wird. Ich sah den Herrn sitzen auf einem Thron hoch erhaben und seine Schleppen füllten den Tempel. Diese drei Begriffe. Zuallererst sieht Josia nicht irgendwen, sondern wie ich gesagt habe, Adonai. Und in Vers 3 wird dann nochmal deutlich, Herr der Herrscharen. Dieser Gott, mit dem wir es heute zu tun haben, ist niemand anderes als der souveräne König über alle Mächte. Da gibt es nichts, was ihm nicht unterstellt wäre. Da gibt es nichts, worüber er nicht gebieten könnte. Er hat diesen Namen, Herr der Herrscharen. Die Engelsmächte und die Menschenmächte sind ihm unterworfen und müssen seinem Befehl folgen. Er sitzt auf seinem Thron. Das ist ein Ausdruck seiner unumstrittenen Macht. Er ist unbeweglich auf diesem. Der Herr hat in den Himmel festgestellt, sein Thron und sein Reich herrscht über alles. Psalm 103, 19. Und dann kommt diese andere Aussage, er ist hoch erhaben. Eine Aussage, die wiederkehrend im Jesaja-Buch dargestellt wird und gegenüber als Kontrast gilt für den Hochmut des Menschen. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und die Überheblichkeit der Männer erniedrigt werden. Und der Herr wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tag. Immer wieder kommt durch das ganze Jesaja-Buch hindurch diese Wirklichkeit, es gibt einen, der hoch erhaben ist. Und das ist Gott und niemand sonst. Und dann heißt es weiter, dass er... dass seine Schleppen den Tempel füllen. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal auf eine Hochzeit wart, aber ihr kennt das sicherlich, dass die Braut dann so eine lange Schleppe hat. Ne? Und in der damaligen Zeit war es so, dass je größer die Schleppe des Königs, nicht der Braut, des Königs war, desto pompöser, desto mächtiger war er. So, und jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt zu einer Hochzeit und die Schleppe der Braut, die füllt nicht nur diesen Raum komplett, ne, bedeckt euch alle, sondern die geht durch alle Fenster raus und immer weiter und immer weiter. Das ist ein bisschen komisch, ne, dieses Bild. Aber in gewisser Art und Weise ist das, was Jesaja hier sieht, alles, was er sieht, ist bedeckt von dieser Majestät und Souveränität und Herrlichkeit Gottes. Die Schleppen seines Gewandes, sie füllen den Tempel. Und vor diesem Hintergrund schreibt dann Jesaja auch durch die 66 Kapitel, die dann noch, oder die 60 Kapitel, die dann noch folgen, siehe, Nationen werden erachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, Inseln sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt. Oder er ist es, der da thront über den Kreis der Erde und ihre Bewohner sind wie Heuschrecken, der die Himmel ausgespannt hat wie ein Schleier und sie ausgebreitet hat wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zu nichts macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Jesaja 40. Also durch das ganze Buch Jesaja hindurch halt diese Wahrheit, Gott ist der, der regiert, der thront, der unumstößlich ist, der Souveräne. Geschichte ist seine Geschichte und er nimmt Könige wie später Kyros und schreibt einfach mit ihm Geschichte. Ihr Lieben, im Todesjahr des Königs Josia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und die Schleppen seines Gewandes füllten den Tempel. Das, was Jesaja damals gesehen hat und sehen musste, was er brauchte, um Sicherheit und Stabilität für sein Leben inmitten einer assyrischen Streitmacht und dem Ausblick eines Exils, was er brauchte, war genau das. Gott hat das unter Kontrolle. inmitten von Krisen und Widerstand ist Gott am Drücker, er regiert. Das darfst du wissen, das darf ich wissen. Sowohl im Großen, was die Kriege betrifft, in Israel, in Ukraine und sonst wo und wo, wo alles Mögliche drunter und drüber geht, Gott regiert. Und auch in deinem Leben, wo Krisen und Herausforderungen auch dein Leben beschweren. Gott sitzt auf dem Thron und ihm ist nichts entglitten. Er hat alles unter Kontrolle. Und das Zweite, was Jesaja sieht, worin Gott ihm begegnet, ist Gottes Heiligkeit. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht und mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit und die Grundfesten bebten. Ist hier dieser Thronsaal Gottes. Er ist gefüllt. Nicht nur von dieser Herrlichkeit Gottes, sondern er ist gefüllt oder umgeben von Wesen, von denen wir keine Ahnung haben, wie gewaltig, wie mächtig sie sind. Seraphim werden sie genannt und ihr Name steht in gewisser Art und Weise für die Brennenden. Also wenn wir einfach nach der Wortbedeutung gehen würden, könnten wir uns Wesen vorstellen, die dauerhaft, die unaufhörlich brennen. Wie Feuerflammen sind sie in der Gegenwart Gottes und fliegen dort um ihn herum und rufen einer einander diese Wahrheit zu. Hier ist einer, der ist heilig, heilig, heilig. Wir gucken uns das gleich an, was das bedeutet. Aber wir lernen 3 Sachen von ihnen. Diese Seraphim, sie sind zuerst mächtige Wesen. Es bebt die Erde. Es beben die Grundfesten. Also, ne, vielleicht kennt ihr das so von irgendwelchen Comics oder so, dass das solche kleinen süßen Babyengel sind. Ne, die dann so fliegen und vielleicht eine Harfe haben und so. So ist das nicht. Diese Kreaturen in Gottes Gegenwart, sie sind mächtig. Das Zweite, was wir von ihnen lernen, sind, sie sind demütig. Überlegt mal, sie wurden geschaffen, für einen ganz bestimmten Zweck in der Gegenwart Gottes zu sein. Sie haben nie gesündigt, ihr Lieben. Und was tun sie? Sie bedecken ihr Angesicht und sie bedecken ihre Füße. In der Gegenwart Gottes sind diese vollkommenen, sündlosen Wesen nicht in der Lage, den Sündlosen, den Vollkommenen anzuschauen. Wisst ihr, sie bekennen ihre Demut und ihre, dass sie klein sind vor Gott mit diesen Bildern. Sie bedecken sich. Füße standen damals für etwas Unreines oder Dreckiges und etwas vielleicht auch Schambehaftetes. Und sie wollen auf gar keinen Fall irgendwie einen Anlass dazu geben, obwohl sie sündlos sind, dass Gott irgendwie verunglimpft, angefochten werden würde. Und das Dritte ist, sie sind anbetende Wesen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, rufen sie unentwegt. Und was sie damit jetzt zum Ausdruck bringen, ist, Gott, er ist in einer ganz eigenen Liga. Er erfüllt eine ganz eigene Kategorie. Er ist der eine, mit dem sich niemand vergleichen kann. Er ist der ganz andere. Man nimmt in der Regel, um das Wort zu beschreiben, heilig, einen Zettel und zerreißt ihn in 2. Und da hast du 2 Dinge, die nicht mehr miteinander kommen. Also 2 getrennte Blätter, die sind jetzt getrennt voneinander. Und so ist Gott getrennt von allem. Er ist, wie gesagt, in dieser eigenen Kategorie. Und auch durch das Buch Jesaja macht er das wiederkehrend deutlich. In Bezug auf die Götter der anderen Nationen. Er fordert die Götter der anderen Nationen heraus. Verkündet das später Kommende. Damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, tut Gutes oder tut Böses, damit wir uns gegenseitig anblicken und es miteinander sehen. Siehe, sie alle sind Eitelkeit, Nichtigkeit sind ihre Machwerke, Wind und Leere ihre gegossenen Bilder. Gott, er sitzt nicht nur auf dem Thron, sondern er ist auch im Vergleich zu allen Göttern die die Menschen sich ausgedacht haben, in einer ganz eigenen Liga, in einer ganz eigenen Kategorie. Gottes Heiligkeit, ihr Lieben, ist nicht einfach, wie ich gerade beschrieben, ist nicht einfach moralische Reinheit, sondern dieses ganz eigen, dieses ganz Anderssein. Und vielleicht kennt ihr den Film Interstellar, wo es um es geht um Dimensionen und es geht um den Weltraum dort. Und in diesem Film kommt dann diese Sequenz, diese Szene, wo ein Raumschiff so durch das Weltall gleitet, über schwarzen Löchern hinweg, durch verschiedene Galaxien, und sie fliegen dann über so einen neuen anderen Planeten. Und es ist einfach atemberaubend. Man weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann, und dann die Musik geht aus. Alles ist still. Und das Einzige, was man hört in diesem Moment, ist das leise Atmen von dem Typen, der da im Raumschiff sitzt, durch den Helm. Keine Musik, keine Worte, nur Staunen. Und in Interviews, die gehalten wurden zu diesem Film, ob gläubig oder ungläubig, haben die Leute gesagt, mir stockte der Atem, weil da eine Weite war, die alles überstieg. Da war eine Größe, die sie so klein und ehrfürchtig gemacht hat, weil sie am Ende des Tages, ohne dass es ausgesprochen wurde, spürten, da ist etwas Größeres. Da ist etwas Heiliges, da ist etwas ganz anderes. Und wenn schon die Größe des Universums uns staunen lässt, was bedeutet das über die Größe dessen, der es mit einem Wort ins Leben rief? Ihr Lieben, Gott ist heilig, heilig, heilig. Und was Interstellar so filmisch vermittelt hat, erfährt Jesaja in unendlicher Tiefe. Die ganze Erde ist voll von Gottes Herrlichkeit, und wer bin ich inmitten dieser Galaxie, inmitten dieses Sonnensystems? Ein kleiner Punkt, weil der einer ist, der viel größer ist. Und diese Heiligkeit Gottes, sie macht etwas zutiefst mit demjenigen, der sie versteht. Sie lässt uns begreifen, dass Gott allein anbetungswürdig ist, dass er diese ganz eigene ist, aber sie lässt uns auch mit dieser Wirklichkeit konfrontiert sein, dass wir es nicht sind, dass wir nicht heilig sind. Und das bringt Jesaja in den Versen 5 bis 7 dann zum Ausdruck: Ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Inmitten der Heiligkeit Gottes erkennt jeder, dass er nicht bestehen kann, dass er nicht heilig ist, dass wenn diese Engel, die heilig sind und nie gesündigt haben, in der Gegenwart Gottes nicht bestehen können, wie viel weniger er. Die Begegnung mit dem Heiligen, es bringt diese tiefe Selbsterkenntnis, sie deckt auf, was verborgen ist. Stell dir vor, du sitzt in einem dunklen Raum, oder abgedunkelt zumindest, gemütlich, schummrig, mit so schwarzem Licht, alles wirkt so harmlos, so ruhig, und dann gehen die Lichter an und du merkst, oh no, meine Klamotten sind dreckig, Staub ist überall auf dem Boden, was ist mit den Wänden los, da bröckelt schon alles ab. Du merkst auf einmal in dem Licht, dass etwas nicht stimmt. So ist es, wenn Gott uns begegnet in seiner Heiligkeit. Das, was vorher unsichtbar war, wird sichtbar, es wird offengelegt. Und so ist diese Herrlichkeit Gottes auch bedrohlich und bedrückend. Jesaja, er sagt, ich vergehe, und er verflucht sich damit. Er hat vorher 6-mal in Kapiteln 4 und 5 gesagt, wehe euch, und hat Flüche ausgesprochen über die verschiedenen Menschengruppen, die gegen Gott rebellieren. Und jetzt sagt er dasselbe über sich, wehe mir, ich vergehe. In Gottes Gegenwart kann man nichts verstecken. Und die Frage ist, gibt es Hoffnung? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, in der Gegenwart Gottes zu bestehen, nicht verloren zu gehen? In diesem Licht, das Gott auf einmal anschmeißt. Ja, Gott begnadigt. Es kommt in den nächsten Versen dann durch. Gott ist ein Gott, der begnadigt. Und einer der Seraphim flog zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Da kommt ein Seraphim, geht zu dieser Altaranlage, nimmt eine Kohle und packt sie ihm auf den Mund. In diesem Augenblick erfährt er Vergebung. Und ihr Lieben, das Bild, das hier uns vor Augen gemalt wird, ist dieser Tempeldienst, wofür es ein Opfer braucht. Es braucht ein Opfer, das geopfert wird. Es braucht ein Altar, auf dem das Tier geopfert wird. Es braucht jemanden, der dieses Opfer zuspricht, zurechnet. Dir in gewisser Art und Weise zurechnet. Und all das erfährt Jesaja nur, weil es einmal einen Priester geben wird, wie der Hebräerbriefe schreibt, der größer ist als alle anderen Priester. Und der ein größeres Opfer bringen wird als alle anderen. Und das ist Jesus Christus. Der Hebräerbriefschreiber sagt, dass Jesus selbst in das Heiligtum im Himmel gegangen ist, mit seinem eigenen Blut und geopfert hat, es dargebracht hat, Gott, zu einem wohlgefälligen Geruch. Und durch dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, kann Jesaja und können du und ich heute in der Gegenwart des Heiligen Gottes bestehen und müssen nicht rufen, wehe mir, denn ich vergehe, sondern wir haben Zugang, wir haben Zutritt zu diesem Heiligen. Und das Ganze endet hier nicht. So diese Heiligkeit und Bedrohlichkeit, sie wandelt sich in Zuversicht, in Hoffnung. Gott begegnet, Gott begnadigt und darüber hinaus beruft Gott. Verse 8 bis 13. Ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und er sprach, hier bin ich, sende mich. Die Erfahrung der Vergebung Gottes. Diese Realisierung, dass ich angenommen bin, dass ich sein kann bei Gott. Durch dieses eine Opfer lässt Jesaja nicht irgendwie kalt, sondern lässt ihn dazu motiviert sein. Hier bin ich, Gott, nimm mein Leben. Du bist dieser Heilige, dieser begnadigende Gott. Wie sollte ich nicht mit dir leben wollen? Wie sollte ich nicht mein Leben in deinen Dienst stellen wollen? Er gibt sich Gott hin und wird von Gott berufen. Also Gott, er ruft ihn in den Dienst, aber jetzt mit einem viel, viel größeren Bild von Gott. Ihr Lieben, und was brauchen wir, um im Angesicht von Krisen und Widerstand, aber nicht nur darin, sondern auch in dem, was wir jeden Tag tun und in dem, wofür wir berufen sind, Ehemann zu sein, Ehefrau zu sein, Vater zu sein, Mutter zu sein, Arbeitnehmer zu sein, Arbeitgeber zu sein, Kind zu sein und so weiter. Was brauchen wir, um in all diesen Berufungen Gott gefällig leben zu können? Dieses große Bild von Gott, der über allem steht, der begnadigt und der uns befähigt, ihn in all den Dingen uns hinzugeben, in all den Dingen zu ehren. Wisst ihr, Jesaja, er wird hier in diesem Moment, Jesaja Kapitel 6, berufen einer Gesellschaft der tiefsten Gottlosigkeit und einer Kultur der Ablehnung. Und er wird dazu berufen, falls ihr euch das aufgefallen ist, etwas zu predigen, was gar nicht cool ist. Predige denen, ihr sollt hören und nicht verstehen, ihr sollt sehen und nicht erkennen, euer Herz soll fett werden, ihr sollt nicht umkehren. Ihr sollt keine Buße tun. Und das ist keine coole Botschaft. Und der Römerbrief, Paulus erklärt im Römerbrief, warum? Damit wir Heiden diese Möglichkeit bekommen. Gott hat das Herz Israels in gewisser Art und Weise fett gemacht, verstockt, damit wir Heiden in Jesus Christus auch die Erlösung finden können, Vergebung finden können. Also sprich, Gott, er beruft ihn zu einer Botschaft, die alles andere als angenehm ist. Aber mit dieser Intention letztendlich Israel und die Nation zu retten. Und das macht er durch das ganze Jesaja-Buch auch deutlich, wie der Römerbrief es später aufgreift. Und ihr Lieben, genau dazu sind wir auch berufen. Wir sind auch berufen, hinzugehen zu den Menschen und ihnen zu predigen. Es gibt einen Gott, der über allem thront. Es gibt einen Gott, der heilig, heilig, heilig ist und dessen Gegenwart du nicht bestehen kannst. Und es gibt ein Opfer, das dich in seine Gegenwart bringen kann und dich in ein Leben führen kann, das reich ist vor Gott, das anders ist, weil Gott es ganz neu gemacht hat. Wir predigen das Evangelium und dazu sind wir berufen. Ich habe gefragt am Anfang, wo ist Hoffnung zu finden? Wer ist der wahre Hoffnungsträger? Wer der Garant für das gute Leben? Es ist Gott selbst. Nicht Beziehung, nicht Geld, nicht Sex, nicht Macht. All das, worauf wir so schnell worin wir unsere Sehnsucht, unseren Halt suchen. Nein, es ist Gott. Und möge dieser dreifach heilige Gott das ganz tief in unser Herz schreiben, dass er genug für uns ist, inmitten aller Umstände. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wir bekennen, dass du König bist und wir bekennen, dass du heilig bist. Und wir loben dich und preisen dich dafür, dass du uns in Jesus Christus begegnet bist und uns deine Heiligkeit nicht mehr einfach bedrohlich und schreckhaft ist, sondern sie anziehend ist, sie schön ist. Ja, Ehrfurcht haben wir und wir bekennen das und gleichzeitig beten wir dich an, dass du uns begnadigt hast und dass wir Frieden haben dürfen mit dir und für dich leben können. Bitten dich, hilf uns, dich zu sehen als der du bist. Pflanz das tief in unser Herz, dass es unser Leben prägt und trägt. In Jesu Namen. Amen.